Denken wir an die DFS, so haben wir vorrangig das Bild der Lotsinnen und Lotsen in den Kontrollzentralen und im Tower im Kopf. Damit diese allerdings ihren Job so zuverlässig wie möglich machen können, bedarf es Unterstützung aus anderen Teams, wie zum Beispiel aus der IT, die clevere Software für das Daily Business der Lotsen entwickelt. Wie das konkret aussieht und wie unter anderem das duale Studium der Informatik bei der DFS aufgebaut ist, werde ich heute gemeinsam mit Alex und Eike erörtern. Herzlich willkommen bei Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Hallo Alex, hallo Eike, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne einmal vor.
Ja, hallo, danke. Ich bin die Alex und ich arbeite im Systemhaus und wir entwickeln die Software für die Fluglotsen.
Genau, ich bin der Eike, ich mache aktuell mein duales Studium Informatik bei der Deutschen Flugsicherung, bin jetzt im 4. Semester, komme jetzt ins 5. Semester und gucke mir damit schon mal die ganze DFS während meines Studiums an.
Wie seid ihr beide denn zur DFS gekommen? Also eher über den Informatikaspekt oder hattet ihr generelles Interesse an der Luftfahrt und vielleicht auch der Flugsicherung?
Also ich bin damals eher über die Luftfahrt tatsächlich dahergekommen, weil ich generell Luftfahrt interessiert war. Hab dann auch mal in Richtung Fluglotse tatsächlich erst geguckt. Also bin eigentlich über den Fluglotsen zur DFS gekommen, weil mich diese ganze koordinative Arbeit interessiert hat. Hab dann aber gesehen, dass es doch auch andere Fachbereiche gibt sozusagen. Also es ist noch mehr als nur die Lotsen bei der DFS gibt, eben IT bzw. Technik. Und habe mich dann eben auch durch das Interesse an der Informatik dazu entschieden, mal in diese IT-Welt ja, einzutauchen hier und bin damit auch seitdem echt zufrieden.
Also hatte ich die Informatikwelt dann ein bisschen mehr gecatcht als die Fluglotsenwelt.
Ja, genau. Also ich habe schon immer auch gern so ein bisschen mit Software und IT rumgespielt. Also das war auch schon immer so ein bisschen Hobby und damit konnte man dann halt einfach beide Welten vereinen sozusagen.
Das klingt super. Wie war es bei dir, Alex?
Ich habe erst Mathematik studiert und mit Nebenfach Informatik und wollte aber schon immer irgendwie in die Luftfahrt auch. Und deswegen habe ich dann nach meiner Promotion dann einen Bereich gesucht, in dem ich Luftfahrt mich beteiligen könnte und bin dann über das Internet über die Flugsicherung gefallen und fand die eben sehr, sehr interessant, diese Idee, dass man eben auch wirklich dafür sorgen kann, dass der Luftverkehr über Deutschland gut funktioniert. Und das war für mich der ausschlaggebende Faktor, dass ich zur DFS gekommen bin.
Und welche Jobs hast du bei der DFS bisher durchlaufen?
Ich habe viele Jahre, 13, 14 Jahre als Softwareentwicklerin gearbeitet. Wir haben in der DFS viele verschiedene Softwaresysteme, die wir hier im Betrieb haben. Überwiegend eben auch wirklich so die Softwaresysteme, die dem Lotsen helfen, seine Arbeit zu erfüllen. Und die entwickeln wir selber, die warten wir selber und betreiben sie selber in der DFS. Und da ist das, was wir da im Moment eben, da habe ich die Software mit für gemacht. Und dann vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich eine Gruppenleiterstelle übernommen. Und meine Gruppe, also meine Mitarbeiter, sind auch überwiegend Softwareentwickler. Und wir entwickeln eben auch wieder die Software-Systeme, die ATC-Systeme.
Und wie genau sieht der Arbeitsalltag einer Software-Ingenieurin oder eines Software-Ingenieurs aus? Was sind zum Beispiel auch eure Schnittstellen mit den FluglotsInnen?
Also wenn es gut läuft, dann ist es so, dass wir eigentlich auch möglichst mit den Lotsen zusammen überhaupt die Erfahrung kriegen, wie denn die Lotsen eigentlich arbeiten. Weil es ist schon nicht nur so, dass wir irgendwie Software machen und gar nicht wissen, um was es geht, sondern es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was der Lotse eigentlich arbeitet damit, um auch zu wissen, was seine Workflows, seine Arbeitsweisen sind, damit wir die gut abbilden können in der Software. Und es ist immer mal spannend, sich auch mal wirklich mal mit an Bord zu setzen und zuzugucken, um da mal zu sehen, wie die eigentlich arbeiten, die Lotsen. Und dementsprechend ist es dann auch mal ganz gut, dass man das dann bei uns auch einfach gut in der Software abbilden kann.
An welcher Stelle der Lotsenarbeit kommt denn die Software ins Spiel? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie konkret unterstützt ihr dann die Lotsen und Lotsinnen in ihrem Arbeitsalltag?
Die Lotsen arbeiten mit ihren Softwaresystemen. Und wenn sie zum Beispiel Neuerungen sich wünschen oder wenn sie Fehler irgendwie feststellen, dass etwas mal nicht so funktioniert hat, wie sie das sich eigentlich gedacht hätten, dann wird das untersucht von verschiedenen Bereichen innerhalb der DFS. Da arbeiten auch nicht nur diese Softwareentwickler oder Softwareingenieure dran, sondern da gibt es auch die Anforderungsmanager, die dann nochmal enger mit den Lotsen zusammenarbeiten. Und diese Anforderungsmanager beauftragen quasi dann die Software-Ingenieure mit der Umsetzung dieser Veränderungen oder mit den neuen Systemen zum Beispiel, die entwickelt werden sollen.
Ich denke auch, dass wir als Informatiker oder als Software-Ingenieure die Lotsen eigentlich von A bis Z unterstützen. Also eigentlich vom Anfang der Schicht, wenn es da ums Briefing geht, da gibt es Systeme, von denen wir in der DFS entwickeln. Dann an Bord selbst natürlich die ganze Software, die wir mit unterstützen. Und deswegen, das zählt sich eigentlich durch den kompletten Arbeitsalltag des Lotsen, dass wir da als Informatiker einfach mit unserer Hand im Spiel haben und versuchen, die Lotsen so gut wie möglich zu unterstützen in ihrer Arbeit.
Das heißt, ohne euch würden die Systeme auch gar nicht funktionieren?
Könnte man so behaupten, würde ich sagen.
Ohne uns würde es auch einfach keine Systeme geben. Also würde der Fluglotse einfach nicht sehen können, er würde sich nicht einbuchen können, er könnte sich nicht anmelden.
Klingt nach einem sehr wichtigen Job. Und umso schöner, dass natürlich die DFS dann auch ein duales Studium der Informatik anbietet. Welche Zugangsvoraussetzungen muss ich denn dafür erfüllen, dass ich dieses Studium machen kann?
Grundsätzlich ist bei uns erstmal die grobe Voraussetzung, Fachabi oder Abitur zu haben, also die Hochschulreife mitzubringen, ist ja auch ein Studium. Und man sollte natürlich an den Fächern Informatik, Mathe, ein bisschen auch in Richtung Physik Interesse haben und nicht abgeschreckt sein. Klar, das ist ein großer Anteil des Studiums, da muss man ein bisschen fit sein. Man muss jetzt natürlich nicht den Mathe-LK mit 15 Punkten abgeschlossen haben, also so schlimm ist es dann auch nicht. Aber ich sag mal so, wer im Mathe-Grundkurs dann schon die größeren Probleme hatte, der sollte sich das vielleicht zweimal überlegen. Ansonsten fällt mir gerade tatsächlich gar nichts groß ein. Also wir sind da echt offen für viele Bewerbungen und sind da nicht ganz so voraussetzungsbegrenzt wie die Lotsen selbst. Also bei uns ist das deutlich einfacher, einfach mal die Bewerbung reinzuschicken und sich das ganze Verfahren anzuschauen.
Also Spaß an Technik, Spaß an IT und Spaß an Luftverkehr.
Und gibt es noch bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss? Also wir kriegen ja ganz oft die Fragen, dass man vielleicht einen bestimmten NC haben muss oder wie du gerade schon sagtest, Interesse an Mathe und Physik, vielleicht nicht abgewählt vor dem Abitur. Also Mathe sowieso nicht, aber Physik kann man ja abwählen. Wie sieht das denn im Studium aus?
Also ich denke, auf der Website stehen sogar Punkte, die man mitbringen soll. Wenn ich kurz drüber nachdenke, ich denke mal irgendwie so Physik 10 Punkte oder sowas steht da. Das ist aber, würde ich jetzt behaupten, keine absolute Grenze. Also nur weil man in Physik jetzt vielleicht einen Punkt weniger hat. Ich muss immer selbst aus Erfahrung sprechen. Ich hatte in Mathe damals 7 Punkte in meinem LK auf dem Abiturzeugnis. Ja, das lag dann auch so ein bisschen mit am Lehrer, würde ich mal behaupten. Das ist mal so die klassische Ausrede, die man als Schüler bringt. Bei mir war es, glaube ich, wirklich so. Aber ich hatte davor nie wirklich Probleme in Mathe und ich war mit 7 Punkten noch einer der Besten bei uns im LK. Ja gut, aber da wird dann halt bei der DFS auch nicht so penibel drauf geschaut. Das ist halt nur so ein grober Richtwert. Und wenn man dann im Bewerbungsverfahren überzeugt, auch durch andere Qualitäten zum Beispiel, dann ist das alles gar kein Problem.
Grundsätzlich denke ich auch, dass das zusammen, also die anderen Qualitäten einfach sehr, sehr wichtig sind. Es ist viel weniger wichtig, ob man jetzt auf dem einen Fachgebiet sehr, sehr gut ist, sondern es geht viel mehr darum, dass man gemeinsam gut arbeitet, dass man gut im Team arbeiten kann, dass man gut miteinander auch zusammenarbeiten kann, weil das ist eigentlich das, was uns hier auszeichnet.
Sind das auch Dinge, die im Auswahlverfahren getestet werden? Also wie muss ich mir denn euer Auswahlverfahren vorstellen?
Also das läuft so, dass wir nach Absenden der Bewerbung, alles digital logischerweise, erstmal einen Online-Test haben über 120 Minuten. Der wird einem halt zugeschickt, den füllt man aus. Das ist so ein Allgemeinwissenstest. Also da ist schon Mathe, logisches Denken, sowas mit drin, auch ein bisschen Richtung Informatik, was Fachspezifisches, aber natürlich auch Deutsch, ein bisschen Rechtschreibung und sowas in die Richtung. Diesen Test, wenn man den gut abschließt, sage ich mal, dann kommt man weiter zu einem kleinen Telefoninterview über 30 Minuten, wo man sich schon mal kennenlernt mit der Ausbildungsbetreuung. Und wenn man da dann dementsprechend ein gutes Gespräch geführt hat, wird man hier vor Ort eingeladen zu einem Assessment Center. Und da sind dann eben so Qualitäten wie Zusammenarbeit, auch so in Richtung Präsentationsfähigkeit, also wie kann ich mich selbst darstellen. Sowas ist dann da das Hauptaugenmerk. Und danach gibt es dann auch schon Zusage, wenn man da gut abgeschnitten hat.
Das heißt, man weiß dann auch direkt nach dem Auswahlverfahren, habe ich es geschafft oder nicht?
Also ziemlich zeitnah. Jetzt, man geht nicht unbedingt hier raus mit der Bestätigung, aber ich sag mal so, innerhalb der nächsten Tage kommt auf jeden Fall eine Rückmeldung dazu.
Und wie läuft das Ganze ab? Also muss ich mich als Studieninteressent direkt bei der DFS bewerben oder läuft das über die Hochschule? Wie ist denn da das Zusammenspiel? Weil ihr sitzt ja in den ersten Semestern an der Hochschule Darmstadt, richtig?
Genau, die ersten zwei Semester sind bei uns komplett an der Hochschule, erstmal um die Theorie sozusagen reinzukriegen. Und die Bewerbung läuft aber ausschließlich über die DFS. Also wir als DFS entscheiden sozusagen, wen wir ja für unser duales Studium hier möchten, wem wir das Ganze anbieten. Und wenn man dann eben bei uns den Vertrag hat für das duale Studium, dann wendet man sich an die Hochschule. Da sind natürlich die Plätze reserviert für die dualen Studenten. Und dann schreibt man sich da ganz normal ein, zeigt seinen Arbeitsvertrag mit, um halt das duale Studium zu beweisen, in Anführungsstrichen. Und dann geht das da auch schon ja, ziemlich problemlos los.
Und gibt es während des Studiums bestimmte Fächer, die auf den Fächern, die man im Abitur hat, aufbauen? Also, oder ist ganz vieles auch wirklich komplettes Neuland für dich gewesen?
Also für mich persönlich, ich hatte zwar Informatik damals in der Schule, allerdings nur als Grundkurs. Und auch bei einem Lehrer aus ja, einem etwas anderen Zeitalter. Das heißt, das, was wir dann in Informatik gemacht haben, war für mich jetzt wenig hilfreich im Studium. Da musste ich schon relativ low anfangen. Aber da ist das Studium echt gut zu einem. Das fängt auch wirklich bei null an. Also man muss überhaupt nicht programmieren können am Anfang. Das wird wirklich von null auf beigebracht. Was man natürlich so ein bisschen im Hinterkopf halten sollte, was man in Mathe in der Oberstufe gelernt hat, kann durchaus relevant sein. Also so in Richtung Potenzgesetze, wenn man da schon mal was von gehört hat, ist das schon mal ganz hilfreich. Die kann man sich aber auch schnell wieder auf die Platte draufspielen, wenn man die mal vergessen hat. ja, und ich sag mal so physiktechnisch gibt es da auch so ein paar Grundlagen. Klar, Computertechnik, Halbleiter und sowas wird in der Schule mal durchgenommen, sollte man schon mal irgendwie ein Ohr von gehört haben, muss man aber jetzt auch noch nicht bis zum Ende durchverstanden haben. Da bietet das Studium auch noch Möglichkeiten zu, das wirklich tiefgehend zu verstehen.
Und ihr habt ja während des Studiums auch Praxissemester. Absolviert ihr die hier in Lang oder kann man die auch an anderen Standorten der DFS absolvieren?
Das meiste findet hier in Lang statt, weil wir halt ja die ganze Technik hier haben sozusagen, die Hauptentwicklung. Es gibt aber auch durchaus Praxisphasen an anderen Standorten, zum Beispiel in den Zentren halt in Karlsruhe, München, Bremen. Da kann man dann auch hingehen. Ganz selten gibt es sogar auch auf den Tauern Praxisphasen. Ist aber bei uns eher eine Seltenheit, dass wir in andere Standorte gehen. Aber grundsätzlich ist das möglich und die DFS unterstützt das auch, wenn es da halt eine Stelle gibt.
Um nochmal ein bisschen beim Studium zu bleiben, also sorry Alex, ein paar viele Fragen zum Studium, aber ich glaube, das interessiert natürlich ganz, ganz viele. Ja, ihr habt auch im sechsten Semester, soweit ich weiß, Wahlpflichtmodule, also sowas wie Kryptologie oder IT-Compliance, Entwicklung webbasierter Anwendung. Und kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen und wie finden denn solche Fächer dann Anwendung in der Praxis?
Also der Vorteil von diesen ganzen Wahlfächern ist natürlich, dass man selbst so ein bisschen mitbestimmen kann, in welche Richtung möchte ich gehen, nach den persönlichen Interessen. Und das findet hier natürlich auch Anwendung in der Praxis, da man in der Praxis auch selber mitentscheiden kann, wo möchte ich hin, in welche Abteilung. Wir haben ja total vielfältige Sachen. Also man kann wirklich in die klassische Softwareentwicklung gehen, die man so wahrscheinlich als erstes im Kopf hat. Aber auch bei der DFS haben wir total viel in Richtung Sicherheit, was wir beachten müssen. Künstliche Intelligenz wird auch immer wichtiger bei uns. Und da kann man halt über diese Wahlmodule ja, selber mitentscheiden, auch wo man sich in der Praxis vertiefen möchte. Also ob man da auch weiter Richtung KI geht und sich dann halt da zum Spezialisten weiterentwickelt.
Du sagtest gerade, dass ihr den sechsten Semester oder im sechsten Semester dann Wahlpflichtmodule habt, wo ihr schauen könnt, okay, was interessiert euch und in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln. Gibt es dann auch die Möglichkeit, sich nach dem Studium sozusagen auf unterschiedlichen Gebieten innerhalb der DFS zu entwickeln oder werdet ihr nach dem Studium alle erstmal in den gleichen Bereich oder in das gleiche Gebiet einsteigen?
Also das entscheidet man echt schon von Anfang an selber mit. Also es gibt so ein bisschen zwei Strategien, sage ich mal grob. Entweder man guckt halt in den Praxisphasen möglichst viele verschiedene Abteilungen an, um sich einfach mal überall durchzuschnuppern. Es gibt aber auch den Weg, wirklich von der ersten Praxisphase bis zum Ende des Studiums immer in der gleichen Abteilung zu sein, sich da schon wirklich zum Experten durchzuarbeiten. Und je nachdem, wie da die Interessen sind, kann man natürlich auch nach dem Studium schauen, wo gehe ich hin. Die ganze Zeit in einer Abteilung waren, werden da wahrscheinlich auch bleiben und sind da schon ja eigentlich fest angestellt sozusagen. Wer sich vorher so ein bisschen bunt umgeguckt hat, wird sich natürlich so ein bisschen orientieren, was hat mich am meisten gereizt in diesen Bereichen. Und Klar, es gibt nicht immer die Wunschstelle, sage ich mal, die frei ist. Aber es gibt natürlich immer mal wieder verschiedene Sachen, wo man sich dann hinorientieren kann am Anfang, was eigentlich immer irgendwie den Interessensbereich abdeckt. Und man ist ja auch nicht festgenagelt in der Abteilung. Also man kann ja auch nach 3-4 Jahren da Erfahrungen sammeln, sieht man, okay, hier ist intern irgendwo anders eine Stelle frei. Dann bewerbe ich mich halt um und gucke, ob ich da drüben in der Abteilung was finde, weil mich das vielleicht nochmal reizt, da irgendwie sich zu vertiefen.
Und wie sieht es bei dir aus? Also in welchem Bereich bist du aktuell?
Also ich war bis jetzt bei der Anwendungsentwicklung im Embedded-Bereich, also ja von kleinen Geräten, die selber ihren ganzen Computer dabei haben, so Stempeluhren war es dann in meinem Fall. Aktuell gehe ich dann in eine Abteilung für künstliche Intelligenz, weil mich das einfach mal interessiert hat. Also ich mache eher diesen mal überall reingucken Weg und ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz entschieden, wo ich dann in Zukunft mein restliches Leben verbringen möchte. Nein, aber wo ich dann in Zukunft arbeiten möchte, das mache ich halt so ein bisschen davon abhängig, was jetzt auch im Studium noch so ein bisschen drankommt an Fächern. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen reizenden Faktor. Das wird sich dann zeigen.
Grundsätzlich gilt auch sowieso, wenn man als festangestellter Mitarbeiter bei der DFS arbeitet, dass man nicht unbedingt sein ganzes Leben in einem Bereich arbeitet, sondern dass man ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung hat, dass man mal in dem einen Bereich arbeitet und später sich eben auch auf einem anderen Bereich bewirbt. Und wir haben eben ein internes Stellenausschreibungssystem, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, uns umzuorientieren.
Also gibt es auch verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten dann in der Zukunft? Oder wenn ich jetzt schon länger bei der DFS bin, dass ich dann auch sagen kann, ja, ich möchte gerne noch in dem Bereich XY reinschnuppern oder der interessiert mich. Ich würde das gerne mal ausprobieren, dann fördert die DFS das auch.
Ja, also es gibt zum einen verschiedenste Förderprogramme, also es gibt die Möglichkeit auch neben dem Job zu studieren. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, an der Akademie Kurse zu belegen. Es gibt aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass man einfach On-the-Job-Training, also einfach sich dann umorientiert und neue Aufgaben übernimmt, ohne einen neuen Ausbildungszweig anzufangen.
Bei mir in der Abteilung war es das letzte Mal auch so, dass da tatsächlich auch immer wieder drüber geredet wurde, ob man nicht zusammen nochmal eine Fortbildung macht, einfach eine Woche lang quasi so einen Fortbildungskurs belegt. Und das waren dann auch alles Sachen, die vom ja darüber stehenden Abteilungsleiter sofort abgenickt wurden. Also das ist nicht, dass man auf den jeweiligen Ansprechpartner dazugeht und die sagen, nee, dann fehlt dir ja, sondern das ist wirklich gern gesehen, dass man auch so ein bisschen Eigeninitiative zeigt und sagt, hey, ich möchte jetzt gerne mal eine Woche mich da fortbilden auf dem und dem Bereich. Und ja, das wird dann auch unterstützt.
Gerade mit Hinblick denn jetzt im IT-Bereich, gerade mit Hinblick auf die neuen Entwicklungen, die es in den letzten 20 Jahren so gab, also die letzten, das sieht ja jeder an seinem Handy, wie schnell die Entwicklung in den letzten 10 Jahren passiert ist im IT-Bereich. Und den muss ja die DFS auch abbilden. Das heißt, wir gehen eben auch diesen Weg, dass wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln. Wir können alle weiter wir müssen uns alle weiterentwickeln und weiterbilden und das ist hier auf jeden Fall immer gefördert worden oder wird immer gefördert hier in der DFS.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön, um also gerade auch für potenzielle BewerberInnen dann zu sehen, okay, ich bin nicht festgefahren in meinem Bereich, sondern ich kann mich weiterentwickeln, die DFS unterstützt das. Und was ich hier beobachtet habe am Campus, ist auf jeden Fall ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie ist das denn bei euch? Also wie ist das dann bei dir im Studium? Würdest du sagen, die Stimmung ist grundsätzlich immer gut? Man hat auch viel Kontakt zu anderen Abteilungen und dann natürlich auch spannend so, Alex, von deiner Seite aus, wie du das hier wahrnimmst, weil du studierst ja jetzt nicht mehr. Das heißt, du hast jetzt nicht die Studienzeit noch, sondern du bist einfach hier fest in Langen. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen.
Also bei uns ist es auf jeden Fall so, in unserem Studiengang, wir sind von der DFS aus jetzt 9 Leute, wir haben echt ein super Verhältnis untereinander, wir sind echt eine super Truppe, gerade 9 Leute ist so eine Sache, wo man echt super noch eine Gruppe sein kann und wir sind alle echt gut miteinander, wir helfen uns auch im Studium, wenn man mal irgendwas nicht verstanden hat, wenn man vielleicht mal krank war in der Vorlesung, wenn es da irgendwo mal hängt, also nicht jeder von uns kann natürlich alles auf Anhieb, das ist vollkommen logisch, da greifen wir uns gegenseitig unter die Arme, lernen jetzt zusammen für die Klausuren, das ist überhaupt kein Problem und auch zu den Jahrgängen unter uns und über uns haben wir immer ein gutes Verhältnis, denn die unter uns haben natürlich auch so ein bisschen Interesse, ja, was kommt denn da noch im Studium, das heißt, mit denen kann man dann darüber schon mal ein bisschen quatschen sozusagen und einfach dieser Austausch und auch hier auf dem Campus, wenn man hier unterwegs ist, wenn man hier mal neue Leute kennenlernt, also wenn man jetzt mit seiner Abteilung von der Praxisphase essen ist und da sitzt eine andere Abteilung, der Austausch da ist auch immer ja echt motiviert, sage ich mal. Also man kann eigentlich jeden hier auf dem Campus anquatschen, was machst du eigentlich hier? Und meistens kommt man aus dem Reden dann gar nicht mehr raus, weil die einfach so freudig davon erzählen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also auch, also nicht nur im Studium, sondern auch im Bereich der gesamten Technik erkenne ich das eigentlich nur so, dass man eben als Teams gut zusammenarbeitet. Ich habe in vielen verschiedenen Teams gearbeitet und es war immer ein super tolles Zusammenarbeiten, ein gegenseitig Unterstützen, man hat viel Spaß zusammen. Ich glaube, die DFS ist vor allem auch davon geprägt, dass viele Leute wirklich flugbegeistert sind. Also wir haben ganz viele Leute mit einer Pilotenlizenz, wir haben ganz viele Leute, die Planespotting machen. Und ich glaube, die meisten gucken einfach begeistert hoch, wenn sie einen Flieger irgendwie über sich sehen. Und das ist das, was hier eigentlich auch das Ganze so zusammenhält. Und es wird schon auch gefördert auf Seiten des Managements. Allein wenn man hier sich den Campus anguckt, der ist einfach super schön gestaltet. Es gibt mehrere Cafeterien, in denen man sich zusammensetzt. Es ist auch vom Management aus gewollt, dass man sich zusammensetzt, dass man eben zusammen, man kann sein Meeting auch einfach in der Cafeteria machen und sich da zusammen unterhalten über die Themen, die man eben gerade klären muss oder möchte.
Würdet ihr sagen, dass das das Schönste an eurem Job ist?
Ja. Also ich komme ja eigentlich immer gerne auf den Campus, weil man eben immer diese Vorfreude hat, so, ja, lerne ich heute jemanden Neuen kennen oder gehe ich heute spontan dann doch noch mal einen Kaffee trinken mit irgendeinem Kollegen, Kollegin, wie auch immer. Einfach, man weiß zwar grob, was passiert den Tag, wenn man hierher kommt, weil man ja schon so ein bisschen seinen Plan hat, was mache ich heute, aber der Tag hat halt trotzdem irgendwie noch Überraschungen. Also es ist jetzt kein schnödes, ja, ich bin Informatiker, ich verziehe mich jetzt in meinen Keller und programmiere da den ganzen Tag und um 17 Uhr gehe ich dann wieder nach Hause, sondern man trifft halt zwischendurch Menschen und hat halt einfach so ein bisschen soziale Interaktion, was da super reizend ist an dem Arbeitsablauf.
Und es kann auch keiner alleine irgendwie etwas erreichen, sondern wir können nur alle zusammen diese riesigen Systeme, die wir hier brauchen, entwickeln. Also da arbeiten ja auch ganz viele verschiedene Bereiche, Abteilungen zusammen, um diese Systeme in Betrieb zu bringen und auch zu betreiben.
Ist ein super Stichwort. Alex, vielleicht magst du uns einmal durch deinen Alltag mitnehmen. Also was sind deine konkreten Aufgaben? Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was du jetzt heute nach der Aufnahme noch machen wirst.
Also heute nach der Aufnahme habe ich eigentlich Urlaub.
Ach, auch schön.
ja, ich bin nur heute Vormittag kurz da, aber normalerweise würde ich jetzt dann in verschiedenen Gesprächsrunden zusammensitzen mit Kollegen und die nächsten Schritte planen für die nächsten Release, die wir liefern, für was in diesen Releasen mit enthalten sein sollen. Ein Release, das ist ein Softwarepaket, das bestimmt für einen bestimmten Softwaresystem dann geliefert wird. Und da muss natürlich vorher festgelegt werden, was soll denn eigentlich da enthalten sein. Wir planen dann zusammen, was in dieses System umgesetzt werden soll, was an Neuerungen reingenommen werden soll. Und das wird dann danach dann beplant. Also wir überlegen dann, was soll diese Veränderung, wie soll die aussehen? Und das wird dann entsprechend dann umgesetzt. Allerdings ist es da auch ganz wichtig bei unseren Systemen, dass die eine sehr hohe Qualität haben und dementsprechend dann auch ist unser Vorgehen, wie wir die Software arbeiten, relativ stark festgelegt. Das heißt, wir haben Prozesse, nach denen wir arbeiten, um eben sicherzugehen, dass unsere Softwaresysteme immer gut und sicher arbeiten können.
Und du hast es gerade angesprochen, wie muss ich mir denn als Laie diese Software für die Lotsen vorstellen? Also was genau macht ihr dort und wie genau unterstützt ihr die Lotsensysteme?
Also unsere Softwaresysteme bestehen aus vielen, vielen Komponenten, einzelne Komponenten, die zusammenspielen. Diese Komponenten sind in verschiedenen Programmiersprachen entwickelt oder geschrieben. Das sind Programmiersprachen wie C, C++. Wir haben auch ganz alte Programmiersprachen wie ADA mit drin. Wir haben aber auch neue Programmiersprachen wie Java. Da geht es auch im Moment geht's ganz stark auch in die Richtung, dass man Richtung Cloud-Entwicklung, Richtung Pipeline-Entwicklung ich würde sagen, die Softwareentwicklung besteht aus einer Vielfalt von verschiedenen Themen an der Stelle auch wieder.
Und was ist, wenn mal ein System ausfällt? Wie schnell könnt ihr reagieren?
Ja, ich denke, das kommt vollkommen auf das System an. Also wir haben natürlich die wirklich wichtigen zentralen Systeme. Das ist zum Beispiel eben ja, in Richtung Phoenix, also das richtige Fluglotsensystem, wo die Flieger denen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das brauchen die natürlich unbedingt für ihre Arbeit. Die müssen sehen, wo die Flieger sind. Die müssen da irgendwie ihre Angaben machen, was sie jetzt dem Flieger neu zuweisen. Das sind Systeme, die sind essentiell. Also da haben wir eine extrem hohe Ausfallsicherheit, dass die erst gar nicht ausfallen. Und wenn, greift natürlich sofort ein Backup-System, was das Ganze dann wieder auffängt, dass die Arbeit da auf jeden Fall sicher weitergehen kann. Es gibt aber natürlich auch Systeme, die sind jetzt weniger relevant, sage ich mal. Also die sind mehr so für die operative Unterstützung. Dazu zählt eben dieses Stempeluhrensystem, was ich letztes Jahr mitentwickelt habe. Wenn das System mal ein, zwei Minuten ja, nicht erreichbar ist, dann ist das zwar erstmal eine kleine Einschränkung, aber da passiert noch nichts weiter sozusagen. Da wird sich dann eben trotzdem zügig drum gekümmert, dass das wieder zurück ans Laufen kommt. Aber in der Zeit ja, kann halt nichts Schlimmeres weiter passieren, nur weil das System nicht da ist.
Und bei den Systemen, die wirklich die zeitkritisch sind, da ist es wirklich so, dass man verschiedene Phasen, verschiedene Ebenen von Fallback-Systemen hat, die dann übernehmen. Wenn wirklich mal was ausfallen würde, dann übernimmt sofort ein Backup-System, das immer parallel mitläuft. Und es gibt, jetzt weil du vorhin gefragt hast, nach den Personen, also es gibt wirklich Leute, also es gibt wirklich Rollen bei uns in der DFS, die einen Betrieb 24/7 begleiten und dementsprechend auch Schichtdienst haben. Und dementsprechend wird der Betrieb von den Systemen wird von diesen Leuten eben, also von dem Bereich dann entsprechend begleitet, 24/7. Und wenn es dann irgendwas ausgefallen ist, dann gibt es natürlich feste Prozesse, nach denen dann entsprechend vorgegangen wird, damit sofort das dann auch wieder weitergehen kann und das ausgefallene System wieder in Betrieb genommen werden kann. Und danach gibt es dann Observations, also es gibt dann Untersuchungen, wie dann, was eigentlich passiert ist und damit es analysiert werden kann und dann auch entsprechend daraus gelernt werden kann und das ganze System entsprechend auch wieder neu weiterentwickelt werden kann, damit sowas nicht wieder passieren kann.
Genau, und dieser ganze Bereich, wo es halt darum geht, die operativen Systeme alle aufrechtzuerhalten, das ist tatsächlich auch ein Bereich, wo man dann nach dem dualen Studium hingehen kann. Also nochmal zu dieser Vielfältigkeit, was man alles machen kann. Man kann auch in diesen operativen Betrieb gehen, zum Beispiel in die Center, wo halt auch die Server im Hintergrund laufen müssen für die ganzen Systeme. Und kann sich da dann eben drum kümmern, dass diese Systeme laufen, beziehungsweise dass man halt einschreitet, wenn irgendwie ein kleiner Zwischenfall dazu kommt. Also auch da kann man sich nach dem Informatikstudium hin orientieren.
Und da ist man dann wirklich nah dran am Lotsen und an der Arbeit der Lotsen. Nochmal näher, als man das als reiner Softwareingenieur im Systemhaus ist.
Das klingt super spannend. Und wie sieht es dann eigentlich mit Vorurteilen aus, mit denen ihr vielleicht zu kämpfen habt? Also auch in eurem Umfeld, privat, zu Hause. Gibt es Klischees, mit denen ihr gern aufräumen möchtet?
Also erstmal grundsätzlich, nur weil ich Informatik studiere, kann ich nicht alle Drucker dieser Welt reparieren. Das ist immer so ein gern genommene Angelegenheit bei Familie, Freunde, wie auch immer. Die kommen dann mit sämtlichen IT-Problemen, sei es Drucker, Handy, wie auch immer, kommen die auf einen zu und sagen, ja hier, du studierst ja Informatik, du kannst das. Ich hatte das Ding noch nie in der Hand, aber ich guck mal, was ich tun kann. Was anderes als googeln tun wir meistens auch nicht. Also das ist, glaube ich, so ein Klischee, was sogar ganz okay ist. Als Informatiker googelt man eigentlich sehr viel und sucht sich halt die Lösungen zusammen, weil es gibt immer so das Sprichwort, irgendjemand im Internet hat es auf jeden Fall schon mal gemacht oder hatte das Problem auch schon mal. Und du kannst alles reparieren, das ist so ein typisches Klischee. Und halt gerade bei uns Studenten, dass wir alle nur im Keller sitzen und kein Tageslicht sehen und bloß keine soziale Interaktion haben. Es mag spezielle Fälle geben, auf die trifft das zu, aber ich glaube, die hat man halt überall. Und die meisten von uns, gerade bei uns im Jahrgang, sind echt das komplette Gegenteil, sind super sozial freundlich, lernen super gern neue Leute kennen und so. Also dieses Klischee hat man hier auf dem Campus eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Also alle sind eigentlich super offen, auch wenn man Informatiker ist.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Im Grunde ähnliche Erfahrungen. Als ITler musst du doch das und das wissen. man kann es eben auch irgendwie rausfinden, ja genau, und das ist genau das, was man dann halt tut, wenn man es wirklich irgendwie braucht. Aber an sich weiß man natürlich jetzt, kennt man nicht jeden Drucker. Genau, aber das zu deiner Frage vorhin auch zur Weiterbildung. Gerade als ITler ist einfach im Internet weiterlernen eigentlich das Zentrale, was eigentlich die meisten von uns als Softwareingenieure eigentlich machen, dass man eben sich hinsetzt und weiter per Google weiterlernt oder per Internet weiterlernt.
Das musste ich in meiner Praxisphase auch die Erfahrung machen, dass halt das Studium ganz gut ist, um so Grundlagen zu kriegen. Man versteht so ein bisschen die Basics, worum geht es ja eigentlich? Programmieren, ja klar. Wie funktioniert das mit dem Programmieren? Aber in der Praxis hat man dann Problemfälle beim Programmieren. Da denkt man im Studium eigentlich überhaupt nicht drüber nach, wie man das dann löst. Und klar, man hat dann eigene Ansätze, man probiert die durch, dann funktioniert das mal nicht. Gut, dann schmeißt man doch mal Google an. Da findet man dann doch ziemlich oft schon ziemlich gute Code-Schnipsel dafür, was man so für Probleme hat. Schaut sich die dann an, guckt, okay, was habe ich anders gemacht? Ah, gut, da ist der Fehler. Und das ist einfach dieser kontinuierliche Lernprozess. Also nur wenn man Informatik studiert hat und seinen Bachelor oder Master in der Hand hat, ist man definitiv noch nicht ausgelernt in der Informatik und in der IT. Da gibt es einfach immer noch neue Sachen. Die Technik entwickelt sich weiter. Da muss man einfach selber so ein bisschen am Ball bleiben und gucken, dass man immer auf dem neuesten Stand ist.
Das ist auch das Spannende eigentlich, dass man wirklich sein Leben lang weiterlernen darf und das einfach, ich bin ja jetzt schon deutlich älter und dass man trotzdem, dass ich immer jedes Jahr hier in der DFS irgendwas Neues lernen durfte und das ist das Spannende an der Sache.
Habt ihr denn auch privat Hobbys, die euren Beruf widerspiegeln? Also findet man da die IT irgendwo auch wieder?
Also bei mir auf jeden Fall. Ich sitze natürlich nicht nur bei der Arbeit am Computer, sondern auch mal privat. Und das ist natürlich schon hilfreich, wenn man da jetzt ja so ein bisschen das Verständnis hat, was da so passiert im Hintergrund. Man kann sich natürlich selbst dann so ein bisschen seine Werkzeuge bauen, wenn man mal irgendwie was braucht auf dem Computer. So ein Beispiel ist jetzt, ja, ein Freund von mir hatte neulich in der Spotify-Playlist ganz viele Lieder reingespammt bekommen von irgendwelchen Bots. Die alle manuell rauszulöschen, ist halt mega anstrengend. Gut, dann programmiert man sich halt selber eben was, die automatisch rauslöschen, dass man da nicht 10 Minuten lang klicken muss, sondern das Ding das in einer Sekunde fertig macht, so nach dem Motto. Das sind halt so kleine Lösungen, die man sich dann einfach selber zusammenschrauben kann. Das ist ganz hilfreich, wenn man da Ahnung hat manchmal.
Ich bin zwar auch technisch interessiert, aber privat eher mehr im Sportlichen unterwegs oder im Musischen. Weniger, dass ich mich jetzt nochmal zusätzlich an meinen Rechner setze.
Ist vielleicht auch was anderes, wenn man schon den Tag sich damit beschäftigt hat. Im Studium ist es ja meistens dann doch noch ein bisschen lockerer.
Und wie sieht es aus mit dem veralteten Vorurteil, dass die IT eine Männerdomäne ist? Also ich meine, wir haben jetzt ja hier das schöne Beispiel. Ihr seid beide hier. Aber wie sieht das denn aus? Also im Studium studierst du auch mit Frauen. Und wie sieht es so in eurem Alltag hier am Campus aus?
Also im Studium ist es in meinem Jahrgang noch so, dass wir tatsächlich nur Jungs sind, nur Männer. Im Jahrgang nach uns wurde das aber schon angegangen, dass man da mal deutlich was tut. Nicht krampfhaft, aber dass man halt doch ja schon ein Auge drauf hat sozusagen. Und gerade in dem neuen Jahrgang, der jetzt bei uns im Oktober 2022 anfängt, sind ich glaube 3 oder 4 Mädchen sogar mit dabei. Also da ist die Quote jetzt schon deutlich höher.
Also ich glaube, es gibt schon immer noch einen großen Überhang Richtung Männer, Männerdomäne in der IT-Welt. Allerdings, also ich habe Mathe studiert und Mathematik, da war es doch so, dass wir, ich glaube, 40% Frauen waren. Also das war im Grunde fast hälftig verteilt, selbst zu meiner Zeit schon. Allerdings in der Informatik wirklich, da findet man dann doch deutlich weniger Frauen, was eigentlich sehr schade ist, weil es eben eine super spannende Thematik ist und sich das Frauen genauso gut zutrauen sollen und dürfen und deswegen mein Appell an die junge Generation, an die jungen Frauen, beteiligt euch da in der Richtung, guckt euch sowas an, ihr könnt das genauso lernen wie die Jungs. Und wir freuen uns über jede Frau, die sich bewirbt. Wir haben viele tolle Kolleginnen bei uns im Systemhaus, die wirklich ganz tolle Arbeit machen. Und im Miteinander spielt es keine Rolle. Es macht keinen Unterschied, ob man mit einem Mann zusammenarbeitet oder mit einer Frau zusammenarbeitet. Und man ist als Frau da genauso angesehen, man ist genauso im Miteinander Also man arbeitet genauso gut zusammen. Und man freut sich über jede weibliche Bewerberin. Deswegen beteiligt euch.
Und tut die DFS gerade aktuell irgendwas dafür, um mehr Frauen davon zu begeistern? Also gibt es vielleicht den Girls' Day, wo man auch im Rahmen der Schule einfach mal Einblicke bekommt in die IT-Welt der DFS?
Es gibt einen, zum einen natürlich genau diesen Girls' Day, den du gerade erwähnt hast. Es gibt aber auch ein Mentoring-Programm, bei dem ITlerinnen oder Frauen in der Technik Studentinnen betreuen in dem Sinne, dass sie einfach ihnen als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung stehen und sie auf ihrem Weg im Studium ein bisschen begleiten oder auch in ihrem jungen Karrierebeweg.
Also ich weiß, dass wir beim Studium halt so ein bisschen darauf achten sozusagen, dass man da möglichst auch weiblichen Anteil in die Studiengänge etabliert bekommt, um halt auch so ein bisschen das Zeichen zu setzen, ja, das ist möglich. Wir sind da tatsächlich auch eins der ersten Unternehmen, wenn ich das so bei uns im Studiengang sehe oder bei uns an der Hochschule, die das tatsächlich so verwirklichen. Also bei anderen Unternehmen ist da die Quote dann doch nochmal deutlich geringer. Also das sind halt so die Sachen, die jetzt beim Studium da drauf abzielen. Genau, der Girls' Day, da wird auch immer geschaut, dass man da auch wirklich viel technische Berufe halt vorstellt. Klar, man hat so ein bisschen viel, was in Richtung Fluglotse geht. Das ist auch so unser Hauptaugenmerk. Aber auch die technischen Berufe kommen da beim Girls' Day nicht zu kurz. Da wird immer von Studentinnen selber erzählt, was so passiert bei uns, was das Ganze ausmacht und dass man da auch als Mädchen, als Frau halt gar kein Problem hat bei uns, sich mit einzubringen.
Und in den Führungsebenen, also im Managementbereich, ist es in der DFS, glaube ich, sehr ausgeglichen inzwischen. Also wir haben recht viele weibliche Führungskräfte. Ich wollte schon ein Innen hinten dran hängen. Allerdings eben im Technikbereich noch ein bisschen unterrepräsentiert, was sich einfach widerspiegelt, wie es eben auch dann im Technikbereich eben auf der Mitarbeiterebene auch ist. Und das sollten wir ändern.
Alex, du hattest es gerade schon angesprochen, dass Studieninteressierte es einfach mal probieren sollten und sie den Mut haben sollten, sich zu bewerben und das auch als Frau einfach mal auszuprobieren. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was ihr gerne Interessenten mit auf den Weg geben möchtet oder nochmal irgendwie eine Lanze für die Informatik bei der DFS brechen möchtet? Gibt es da irgendwas?
Ja, also wir sind auf jeden Fall als DFS haben wir so viele verschiedene Möglichkeiten und wir sind eben nicht nur ein spezieller Typ von Mensch, sondern wir sind komplett divers aufgestellt in verschiedensten Aspekten, was Alter angeht, was Nationalität angeht, was Kleidungsstile angeht. Also man muss nicht einen speziellen Typ repräsentieren, um sich hier zu bewerben, sondern wir haben hier Kolleginnen, die mit verschiedensten Haarfarben rumlaufen, bis hin zu eben grün oder lila. Und das ist wirklich das, was eben unser Miteinander hier auch ausmacht. Und deswegen probiert es einfach, wenn ihr Interesse habt an Luftfahrt, wenn ihr Interesse habt an IT, dann freuen wir uns, wenn ihr euch bewerbt.
Ja, es kommt wirklich nur darauf an, dass man da die Interessen mitbringt, dass man halt auch das Können dann gewissermaßen logischerweise mitbringt. Aber wenn man das drauf hat, dann steht einem hier eigentlich nichts im Weg. Wichtig ist halt, dass man das Miteinander hier funktioniert und man sich da super mit einbringen kann, um eben die Luft sicher zu machen.
Die Luft sicher machen, das klingt wirklich schön. Ich finde, es ist auch ein sehr schöner Abschluss. Ich fand, es waren super spannende Insights und ich bin jetzt definitiv schlauer, was ihr so macht. Weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid und möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall einmal bedanken bei euch. Vielen lieben Dank. Danke für euren Input. Und sollte es jetzt noch offene Fragen zum Studium geben oder zu einzelnen Berufsbildern bei der DFS, dann schreibt uns natürlich gerne bei Instagram. Und an dieser Stelle darf natürlich auch der Ausblick auf die kommende Folge nicht fehlen. Dort werden wir uns gemeinsam mit Michaela und Jan die Frage stellen, Luftfahrt und Umwelt, passt das zusammen? Ich freue mich riesig auf die Folge und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, wenn es heißt Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Bis bald!